Und jetzt kommen wir zu einer dritten Verwandlung. Dass dieses Thema eine Chance auf Verwirklichung kriegt, kommt aus einem ganz anderen Eck als aus der Entdeckung, dass die Erderwärmung Verstimmung und Überschwemmungen bewirkt. Es ist nämlich so, dass bloß andersrum gelesen die Klimaproblematik dasselbe ist, genau dasselbe ist, wie das Thema Energieversorgung. Und an der Front der Energieversorgung, da haben unsere Staaten inzwischen ein Bedenken gekriegt. Das Bedenken nämlich, mit Öl und Gas handelt man sich Nachteile ein. Nicht die Nachteile des Klimas, wenn man es verbrennt, sondern Nachteile, was die Beschaffung, was die Sicherheit und was die Wirkungen auf den Lieferanten betrifft. Drei Ärgernisse, die jetzt aber wirklich nichts mehr mit Humanismus und Klima und dass irgendwelche Menschen nicht verdursten oder absaufen sollen zu tun hat, sondern ganz brutale imperialistische Gesichtspunkte. Also Energiepolitik ist immer ein ganz wichtiger Punkt für einen kapitalistischen Staat, weil das ist das Schmiermittel der Industrie. Es ist die allgemeine Grundbedingung des industriellen Produzierens. Und damit Energie braucht man unbedingt. Deswegen wissen manche zu Recht, um Energie willen dann auch Kriege geführt, wenn es sein muss. Jetzt erleben Sie drei Sachen. Die eine, Öl und Gas werden immer teurer. Der Vorteil, warum das die beherrschende Energieform ist, der große Vorteil, dass sie so konkurrenzlos billig sind, diese Energieformen, relativiert sich ein bisschen, wenn man fürchten muss, dass ein Barrel Öl bei Gelegenheit $100 kostet. Bei 70 ist man, also zwischen 60 und 70 ist man im Augenblick. Bedenkt mal zurück, es sind keine 5 Jahre her, da war das Barrel bei 12, 13 Dollar. 12, 13 Dollar hat das Barrel Öl gekostet, jetzt kostet es zwischen 60 und 70. Und man fürchtet, bei Gelegenheit kostet es 100. Da geht in den Kostpreis der Industrie ein ganz schön teures Ding ein. Und unter dem Gesichtspunkt des Preises werden Alternativen, die unter anderen Gesichtspunkten ökonomisch unattraktiv erschienen, werden auf einmal ökonomisch attraktiv. Billig, weil das eine Thema sicher ist, das andere. Die Ölversorgung wird unsicher im Augenblick. Durch die Kriege, mit denen die Amerikaner den Nahen Osten umkrempeln. Und durch die Zumutungen, die sie nicht nur dem Irak und Iran antun, sondern mit denen sie auch die Saudis traktieren, mit denen jetzt auf einmal Jordan, nein, nicht Jordan, wie heißt es? Der Zedernstaat, wie heißt der?
Libanon.
Mit denen auf einmal Libanon ins Rutschen gerät und auch ein gefährliches Territorium wird, die ganze Palästinenser-Israel-Geschichte, der ganze Nahe Osten ist vollkommen unsicher und es ist immer noch die wichtigste Lieferregion von Erdöl. Also die Kriegen machen auf einmal die zweite Entdeckung, die beiden Vorteile des Erdöls, billig und sicher, sind beide gefährdet. Billig ist es nicht mehr und unsicher ist es bis dorthin aus. Amerika macht, das war meine Unterbrechung, selbst aus dem Willen raus, die Ölversorgung für sich in den Griff zu kriegen und sie sicher zu machen, das ganze Terrain unsicher. Und die Katastrophe, in der der Irakkrieg endet, ist ja erst einmal eine reine Minusleistung an Sicherheitsstiften. Also denen fällt auf, die Energieversorgung ist teuer, die Energieversorgung mit Erdöl und Erdgas ist unsicher geworden. Die Kontrolle ist gefährdet, im Sinn von, kommt es denn auch zuverlässig? Und die Kontrolle ist gefährdet in noch einem zweiten Sinn, nämlich, hat man denn eigentlich die Lieferanten im Griff? Man entdeckt einen neuen Nachteil bei einer Energiequelle, die man importieren muss. Nämlich den Nachteil, wer eine Energiequelle importiert und dafür Geld bezahlt, stärkt immer einen anderen Souverän, der mit dem Geld macht, was er will. Ihnen fällt auf, und jetzt muss man wirklich sagen, den Amis natürlich an Saddam Hussein, den Amis an den Mullahs vom Iran. Aber inzwischen fällt den Deutschen dasselbe an Wladimir Putin auf. Und den Amis zum Beispiel genauso an Venezuela und seinem Chavez. Ihnen fällt auf, da kriegen Staaten eine Geldquelle. Und mit einer Geldquelle haben die Staaten Reichtum und damit immer auch die Basis für militärische Macht. Da eröffnet man Staaten den Zugang zu Reichtum und Macht und befreit die dazu, einen Nationalismus zu verfolgen, den man gar nicht voll unter Kontrolle hat. So eine Scheiße. Eigentlich war das war der Grund, warum Amerika den Krieg gegen den Irak gemacht hat. Saddam Hussein, der zweitwichtigste Erdöllieferant damals, Saddam Hussein hat den Staat und benutzt die Erdöleinnahmen, um sich zu stärken und sich damit der westlichen Kontrolle zu entziehen. Dazu sind die Öleinnahmen nicht gedacht. Der Blick auf Venezuela, ganz genau dasselbe. Da kriegt ein Staatsmann Erdöleinnahmen in die Hand, und das ist ja auch in Ordnung, und Erdöl wird bezahlt, aber wenn es ein solcher in die Hand kriegt, der das Geld dazu benutzt, um die armen Bürger zu füttern und aus Analphabeten Alphabeten zu machen, anstatt es seiner regierenden Elite zu lassen, die es wieder in den USA investiert. So ein Staatsmann missbraucht die Öleinnahme. Jetzt denkt mal Europa und Russland. Die EU und Russland seit mindestens 1,5 Jahren, eigentlich seit der Schröder abgetreten ist. In einem totalen Konflikt über die Frage, gibt denn jetzt eigentlich eine strategische Energiepartnerschaft oder nicht? Und warum ist der Konflikt so total? Weil die Europäische Union den Standpunkt einnimmt, eine Energiepartnerschaft mit Russland muss die Unterordnung Russlands unter europäische Vorgaben unterschreiben und eigentlich für alle Zukunft sichern. Russland muss im Wesentlichen unterschreiben, dass es unter allen Bedingungen liefert, auch wenn es sich nichts mehr davon verspricht. Es muss deutlich machen, dass es selber keine Rechnung, keine Geld- und keine Machtrechnung mit dem Liefern von Erdöl verbindet, die der Europäischen Union nicht schmeckt. Und genau auf diese Unterschrift lässt sich Russland nicht ein. Es geht immer um wirklich Energiecharta unterschrieben. Die Energiecharta hat immer die Bedeutung, in Energiefragen muss die Liefertreue vor dem nationalen Nutzen rangieren. Und darauf lässt sich Russland nicht ein. Und deswegen laboriert Europa an dem Verhältnis zu Russland. Sie brauchen diesen Öllieferanten, sie wollen ihn. Aber sie wollen ihn nur als einen, der Unterordnung unter Europa unterschreibt und nicht als einen, der selber Weltmachtansprüche auf das Monopol auf Energie, über das er nun mal verfügt, zu gründen versucht. Zu allerletzt muss man sogar noch eines ins Auge fassen. Wenn die Europäer jetzt sagen, wir müssen in der Energiepolitik umsteuern, wir wollen nicht mehr so abhängig von Öl und Gas sein, dann hat es nicht nur die drei Gründe, die ich jetzt bis jetzt genannt habe, sondern es hat glatt auch die Seite eines Versuchs, sich von einer Abhängigkeit von den USA zu befreien. Die USA sind doch der große Schutzherr, ist gleich der große Wächter über die fossilen Energiereserven des Globus. Mal sehen, wie die USA geil drauf sind, seitdem die Sowjetunion tot ist, Öl und Gas im Kaspischen Meer im Umkreis des Kaspischen Meeres unter amerikanische Kontrolle zu bringen. Wie sehr die Amerikaner dahinterher sind, das Erdöl im Nahen Osten unter ihre Kontrolle zu bringen. Und auf die Weise sind die USA der Kontrolleur und damit immer der erste Besitzer von dem ganzen Zeug. Die Amerikaner eröffnen Zugang zu Öl und Gas und sie verwehren Zugang zu Öl und Gas gegen Staaten, denen sie das nicht gewähren wollen. Kuba zum Beispiel hat jetzt, seitdem es den Chavez gibt, wieder Zugang zu dieser Energiequelle, die halt ziemlich nötig ist. und war vorher weitgehend abgeschnitten davon, weil die Amerikaner eben durchaus politisch festlegen, welches Land zu denen gehört, die nicht beliefert werden. Nordkorea war ausgeschlossen und kriegt dann knapp bemessen und immer speziell dosiert Zuweisungen an Erdöl für Gegenleistungen. Und diese Fähigkeit, Zugang zu gewähren und Zugang abzuschneiden, das ist natürlich für alle anderen kapitalistischen Staaten auch ein Ärgernis derart. Die Amerikaner haben auch in der Hinsicht eine Vormachtrolle. Sie disziplinieren die anderen, sie können den anderen was zugestehen, aber den anderen auch den Zugang schwer machen. Deswegen wollen die sich auch aus diesem Zugang befreien und letzten Endes in letzter Instanz auch noch das Element, dass der Dollar die allgemeine Ölwährung ist. Alles Öl wird in Dollar fakturiert, wird in Dollar bezahlt. Es hat immer die Seite dieser wichtige Stütze der Nachfrage nach Dollar und dieser Stütze der Weltgeldrolle des Dollar, der man quasi dieser Rolle dient man ständig, wenn man Öl kauft. Sind doch die Europäer dabei, mit ihrem Euro eine konkurrierende Weltwährung zu etablieren. Der soll gedient werden, nicht dem Dollar. Auch nach der Seite hin, sich von Öl und Gas, das im Wesentlichen unter Kontrolle der USA ist, sich da ein Stück weit freimachen davon, ist auch ein Angriff auf die Vormachtrolle der USA in dieser Hinsicht. So, und in diesen vier Hinsichten jetzt, Öl und Gas werden furchtbar teuer und sind damit gar nicht mehr die überaus attraktive Energie, die sie immer waren. Öl und Gas sind zweitens sehr unsicher geworden durch die Kriege im Nahen Osten. Öl und Gas, drittens bewirkt die Beschaffung von Öl und Gas die Stützung und Unterstützung von Souveränen, die man nicht unter Kontrolle hat und wo man sich tatsächlich Rivalen, andere Souveräne, die halt ihren Stiefel machen und ihre Weise, die Welt zu benutzen, betreiben wollen und damit einem Weg stehen. Und die fördert man damit noch. Viertens, man fördert und unterstützt die Vormachtrolle der USA durch das Festhalten und das Benutzen der fossilen Brennstoffe, die zu einem großen Teil unter amerikanischer Vorherrschaft oder Kontrolle stehen. So, von all dem will sich jetzt die Europäische Union freimachen durch eine programmatisch proklamierte neue Energiepolitik. Die hat nichts mit dem Klima zu tun, überhaupt nichts. Die will man ohne dies, aus den genannten Gründen. Da kann dass das jetzt auf die Tagesordnung kommt, das hat Momente dessen, dass jetzt das Öl so teuer geworden ist. Das hat Momente damit zu tun, dass jetzt diese Kriege der Amerikaner im Nahen Osten gerade sind. Hat aber zum Beispiel auch mit so lässigem Zeug zu tun, wie jetzt stehen Entscheidungen drüber an, wie die aktuell laufende, im Laufe des nächsten Jahrzehnts zu ersetzende Generation von Energieerzeugungsmaschinen in Deutschland, wofür man sich da entscheidet. Ja, das muss jetzt in alles, was bei uns läuft, ist 30 Jahre alt. Es muss jetzt irgendwann ersetzt werden, da war ja schon die rot-grüne Regierung dran, zu sagen, wir machen nicht weiter mit der Atomkraft, sondern wir setzen auf erneuerbare Energien. Die nächste Generation der Energieerzeugung soll mehr Gewicht auf das legen. Und weil solche Entscheidungen jetzt anstehen, deswegen stellt sich die deutsche Regierung so dahinter und setzt auf die Tagesordnung und sagt, das wird der Weg. Und unter diesem Gesichtspunkt, um das nochmal in die Ecke der Klimapolitik, auf die Klimapolitik zu beziehen, unter diesem Gesichtspunkt, mehr Autarkie in Energiefragen, sich unabhängig machen von den Russen, von den Amis und von den Ölscheiß, mehr Autarkie in Energiefragen, das sind Windräder und Photovoltaik, verdammt kompatibel mit neuen Braunkohlekraftwerken, die übrigens gerade gebaut und in Dienst genommen hat, die größten CO2-Schleuder. Also das ist wieder von wegen Klimapolitik. Und beides ist wieder prima kompatibel mit länger laufen lassen der Atomkraftwerke. Was ja die jetzige Regierung, also die C-Abteilung der jetzigen Regierung definitiv will und wo die Sozialdemokraten so einen hinhaltenden Widerstand dagegen leisten, dass eigentlich jeder so raushört, so richtig abschalten wird da so schnell nichts. Unter dem Gesichtspunkt übrigens betreiben auch die Amerikaner Energiepolitik. Das ist ein falsches Bild zu sagen. Wir wollen von CO2 weg, die Amerikaner sind die Dreckschleuder. Stimmt schon, dass die pro Kopf der Bevölkerung einen höheren CO2-Ausstoß haben. Das stimmt wohl. Aber auch Amerika betreibt eine Energiepolitik weg vom Öl. Das ist durchaus ganz analog und aus eigenen Stücken, nicht weil die Märkte das verlangen. Da hätten sie eh nicht tun, weil es die Märkte verlangen, das ist ja klar. Die Amerikaner wollen auch weg vom Öl. Der Bush hat vor einem Jahr reden gehalten, wir sind süchtig nach Öl. Unsere Autos verbrauchen zu viel, unsere Ökonomie verbraucht zu viel Öl und Amerika wird dadurch abhängig. Ja, gleich Oil and National Security. Gleich der Zusammenschluss, Amerika verliert freie Handlungsfähigkeit dadurch, dass wir Öl brauchen. Wir können nicht so rücksichtslos mit den Lieferanten umgehen, wie wir es gerne wollten. Was machen die Amerikaner drüber? Sie planen, Teile Südamerikas zu sogenannten Öko-Emiraten zu machen. Nämlich Unmengen Mais anzubauen, um den zu Bioethanol umzuwandeln. Das ist der große Ami-Wurf in der Sache neue Energie. Biodiesel und Bioethanol in riesigen Quantitäten, indem man eben mit Brasilien haben sie da jetzt so Verträge geschlossen oder Vorverträge, dass das sein soll in Brasilien. Das Schönste ist, dafür wird dann jede Menge Regenwald abgeholzt, damit man neue Flächen für Maisanbau kriegt. Jetzt haben wir wieder den Punkt. Vom Standpunkt der Energieversorgung ist es eine Diversifizierung. Also ein Beitrag zur Freiheit der USA. Ein Stück weit Befreiung von den fossilen Brennstoffen. Nach der Seite des CO2-Ausstoßes ist es eine negative Bilanz. Weil der Regenwald ziemlich viel CO2 schluckt und wenn man den wegmacht, um dafür Maisanbau hinzumachen, dann wird die CO2-Bilanz negativ. Dann ist es also eine Beschädigung, was die Seite der Treibhauseffekte betrifft. Aber was die Seite der Diversifizierung der nationalen Energiepolitik betrifft, ist es ein Fortschritt. Genauso wie es immer deutscher Fortschritt ist, wenn wir Photovoltaik und Windräder und so Zeug, wenn das hier installiert wird und die Notwendigkeit, Öl und Gas einzukaufen, abnimmt. Aus dem Grund, also so wie ich es jetzt aufgetischt habe, so erklären sich die sogenannten Widersprüche der Klimapolitik. Ja, da will man immer erneuerbare Energien und gleichzeitig tut man neue Braunkohlekraftwerke in Dienst nehmen. Ja. Die wirkliche Logik dieser energiepolitischen Neuerung ist eben auch nicht CO2-Emissionen zurücknehmen. Es ist wie die Ideologie, es ist wie die Welt, die weltweite Verantwortungsideologie zum Umstellen der Energiepolitik, die von sich aus ganz andere Gründe hat. Also die dritte Verwandlung ist da die große entscheidende. Die Klimapolitik wird zum weltpolitisch wichtigen Thema dadurch, dass es dann gar nicht mehr ums Klima, sondern um die Energiesouveränität von Nationen geht. Dadurch kriegt das Thema Gewicht. Das nimmt nichts davon zurück, was jetzt Klima Gewicht kriegt auf den internationalen Konferenzen. Als ein Kampf um als Stoff, an dem der Kampf um als die Konkurrenz um imperialistische Führung ausgetragen wird. Als Stoff dafür taugt die Klimasorge Klima. Also erstmal, warum kommen sie jetzt überhaupt einander auf den internationalen Konferenzen mit dem Klimathema? Könnte ja jeder sagen, naja, soweit ich die Energiepolitik aus nationalen Überlegungen umstelle, brauche ich ja keinen Fragen, aber brauche ich ja auch keinen anderen dazu auffordern, mir aufzutun. Ja, wenn Ihnen jetzt auf einmal, sagen wir mal, Windräder lieber sind als Öl, dann sollen Sie halt Windräder machen, da brauchen Sie ja keine internationale Diplomatie drüber machen, denkt man. Aber ganz so ist es nicht. Gehen wir mal zurück. Ich habe da gerade davon geredet, dass diese die Umstellung der der Energiepolitik, dieses Überwinden von ärgerlichen Abhängigkeiten von den Scheiks, von den Russen, von den Amerikanern, dass das natürlich von den Adressaten umgekehrt als ein Angriff auf ihre weltpolitische Rolle gelesen wird. Die Amis hören schon raus, dass das heißt, man will sich wieder an einer anderen Front ein Stück freischwimmen von amerikanischer Aufsicht und Bevormundung. Die Russen hören schon raus, dass ihnen das, womit sie in der Welt als darauf gründen wir einen Wiederaufstieg der verloren gegangenen Weltmacht auf Energie, dass ihnen dieser Hebel aus der Hand genommen werden soll. Deswegen kriegt jetzt Klima eine ganz wichtige Rolle. Man kommt den anderen und sagt, es ist wegen dem Klima. Ja, das hat nach der einen Seite das, ihr müsst es nicht gegen euch gerichtet nehmen. Jeder weiß, dass es gegeneinander gerichtet ist. Jetzt gibt es das diplomatische Angebot. Ami, Russe, versteh doch, das ist ein Weltproblem, dem musst du dich auch stellen. Und man muss auch sagen, wenn man die anderen dazu kriegt, dass sie sagen, stimmt, das ist ein Weltproblem, dann können sie es nicht mehr einfach als einen Angriff auf sich nehmen und einfach als, das dürft ihr nicht, das sollt ihr nicht, das ist unfein behandeln. Also es ist erst einmal ein Ringen darum, dass das akzeptiert wird, ohne dass es die Beziehungen belastet. Das ist mal die erste Leistung von dem, dass man es auf den Gipfel setzt und sagt, gebt doch zu, das ist ein Weltproblem, den müsst ihr euch aufstellen. Das Zweite ist natürlich schon, dass man den Versuch unternimmt, ohne übrigens dabei wirkliche Hebel in der Hand zu haben. Aber dass man den Versuch unternimmt, den anderen großen Nationen diese Umstellung der Energiepolitik als etwas nahezulegen, was sich doch auch für sie lohnt, was doch auch für sie nötig ist, was für uns alle im Namen der Zukunft der Erde nötig ist. Und sich dabei, wenn es irgend geht, auf Emissionsziele festzulegen, von denen man sich ausgerechnet hat, dass man sie selber leicht einhalten kann, die anderen aber auch einhalten sollen. Erstens, damit sie es nicht konkurrenzmäßig ausnutzen, wenn man jetzt selber die Unkosten der Umstellung der Energiepolitik dann doch seiner eigenen Wirtschaft aufträgt. Denn das ist ja schon die erste Wirkung der Umstellung, dass der Strom teurer wird. Bei uns wissen die Verbraucher, der Strom wird immer teurer und er wird im Prinzip auch für die Industrie teurer. Das heißt, die Umstellung ist, das was ich vorhin mal davon geredet habe, was keiner machen will, er belastet die Konkurrenzfähigkeit der eigenen Industrie auf dem Weltmarkt, indem der Kostpreis im Inland steigt. Ja, das ist scheiße. Aber wenn man jetzt mal beschlossen hat, dass aus übergeordneten Gründen das sein muss, dann findet die Belastung des Kostpreises halt statt. Aber gerade wenn es so ist, legt man Wert darauf, dass die anderen das nicht ausnutzen, sondern wenn die anderen dann auch solche Belastungen hinnehmen müssen, weil sie unterschreiben, dass man gemeinsame Reduktionsziele hat, dass man auch die Emissionen reduziert und auch die teure Umstellung von der jetzigen Energieform auf die andere anpackt. Na, dann findet zwar eine Erhöhung des Kostpreises, aber jedenfalls keine Verschlechterung der relativen Konkurrenzposition der eigenen Industrie in der Welt statt. Das ist das zweite Ziel, das damit verbunden ist. Wobei klar ist, das gelingt bloß, wenn die anderen von sich aus das Interesse haben. Aufschwätzen kann man sie mir nicht. Drittens, aber wie gesagt, die anderen haben ja das Ziel auch von sich aus in einem gewissen Umfang. Drittens, wenn es denn so ist, dass man die anderen zu gewissen Emissionsreduktionen gewinnen kann, dann kann sich der Nachteil überhaupt in einen Vorteil verkehren. Dann ist die Nation oder bei der EU der Staatenblock, der sich frühzeitig entschieden hat, die Unkosten der Energieumstellung zu tragen, der sich frühzeitig entschieden hat, die Technologien zu entwickeln, die dafür nötig sind, und ist der in der Lage, den anderen anzubieten, ihr habt jetzt versprochen, dass ihr auch Reduktionen vornehmt, falls ihr nicht wisst, wie, wir hätten da was. Dann kann die eigene Unkost überhaupt zum Exportschlager werden und man macht den Nachteil, dass man die teurere Energieform hat, zum Geschäftsmittel der Zukunft, in dem die Schlüsseltechnologie des nächsten Jahrzehnts jetzt deutsch-europäisch, also in dem Deutschland und Europa der Welt die Schlüsseltechnologie des nächsten Jahrzehnts vorgibt, nachdem die des letzten Jahrzehnts, sagen wir mal, die Computer verschlafen worden sind. Das ist die letzte Ecke, nämlich Deutschland ist doch Weltspitze bei der Solartechnik, bei den Windrädern und bei gewissen Bio-Fuel-Formen. Das ließe sich doch in Weltmarktmacht übersetzen, wenn man die anderen dazu kriegt, ein Bedürfnis nach solcher Technologie bei sich daheim auch zu verspüren und dann bei uns einzukaufen. Wie viel daraus wird, hängt letzten Endes nicht von der Überzeugungskraft des Klima, der Klimakatastrophen-Argumentation ab, sondern hängt mehr davon ab, wie sehr andere Staaten das Bedürfnis, weg vom Öl zu kommen, von sich aus schon verspüren. Aber es ändert nichts, deswegen wird es als, das ist doch ein Weltthema, dem müssen sich alle verantwortungsbewussten Staaten stellen, deswegen wird es in der Form unter den großen Mächten verhandelt.